Ja, ihr Lieben, herzlichen Dank für die Einladung. Regina, danke. Wir hatten ja schon vor längerem drüber geredet und dass das jetzt heute klappt. Die, wenn ihr in die, auf die Website geguckt habt, dann habt ihr gesehen, die Überschrift war Christ und Politik. Christ und Politik. Und gerade eben habt ihr gehört vom Tobi, dass ich über die goldene Regel sprechen möchte. Und zwar hat das damit zu tun, dass ich denke, wenn man über Politik redet, dann kann man natürlich darüber reden, zum einen, sollten Christen sich in der Politik engagieren oder nicht? Manche Leute sagen da, ja, das ist doch Welt und das geht doch nicht. Wie geht das? Manche Leute sagen, da muss man sich zurückziehen. Manche sagen, man muss sich gerade einbringen. Politik ist ein Haifischbecken, höre ich ganz oft. Neulich hat Ulrich Pazani, den kennen wahrscheinlich einige von euch, mich in Kassel angesprochen bei einer Gelegenheit. Er sagte, oh Uwe, pass bloß auf, wenn du da in Berlin bist und in diesem Ganzen und dass du da nicht angesteckt wirst von der Korruption und was da so ist. Da sage ich, lieber Uli, wie ist denn das in der Gemeinde? Wenn es darum geht, neue Stühle zu kaufen, hat derjenige, der sie bezahlt, mehr Mitspracherecht als die Oma, die nachher drauf sitzt? Gibt es sowas in Gemeinden manchmal? Was willst du denn jetzt von mir, sagt er. Ich sage, Uli, was ich eigentlich sagen wollte, war, ist Korruption eine Frage des äußeren Beckens oder eine Frage des Herzens? Warum sollte das in der Politik schlimmer sein? Warum? Aber es gibt eben Themen, wo man sagen muss, okay, ich brauche mal eine Einleitung, muss die Sache sagen, ist es überhaupt dran, sich für Politik zu engagieren, ist es nicht dran? Hier in Hamburg macht das ja gemeinsam für Hamburg, übrigens eine Sache der Evangelischen Allianz, die sich mit der Gabi Wendland zum Beispiel zum Thema Menschenhandel engagiert. Ihr wart letztes Jahr beim G20-Gipfel als Christen hier ganz aktiv und so. Also ich hatte das Gefühl, also eigentlich überzeugen davon, dass man sich für Politik engagiert, muss man hier in Hamburg wahrscheinlich nicht. Und wenn doch, dann okay, dann nächstes Mal. Die zweite Frage, die sich oft stellt, wird mir ganz oft gesagt, sag mal, wie kannst du eigentlich für die Deutsche Evangelische Allianz sprechen? Wenn du sagst, zum Beispiel, du findest es richtig, dass nur Männer und Frauen heiraten. Es gibt viele evangelikale Christen, die sagen, ich habe auch kein Problem damit, dass es die Ehe zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren gibt. Wie kannst du eigentlich für alle sprechen? Ich könnte viele andere Themen nennen. In der Flüchtlingsfrage haben wir gerade eine Stellungnahme rausgegeben. Wie kannst du eigentlich für alle sprechen? Nun, das kann man nur bedingt natürlich, weil es wirklich vielfältig ist. Zig verschiedene Gemeinden, zig verschiedene Werke, die sich der Allianz zugehörig führen. Und deswegen kann man einzelne Themen diskutieren, aber ich bin ja im Grunde genommen auch kein Parteipolitiker. Ich muss ja nicht sagen, das ist die richtige Lösung und Christen sind für oder gegen Atomkraft, sondern es geht noch um was anderes, um das dahinter. Und darüber möchte ich heute gerne sprechen, nämlich um das Prinzip, um das leitende Prinzip. Wenn ich als Christ Politik mache, wenn ich als Christ dafür werbe, sich politisch zu engagieren, wenn ich als Christ Politiker anspreche, wenn ich als Christ für Politiker bete, dann möchte ich gerne, dass sie sich an Prinzipien, an Werten orientieren. Da kann das Ergebnis unterschiedlich sein, aber grundsätzlich ist die Frage, woran orientiere ich mich? Woran orientiere ich mich? Und da gab es in den 80er, 70er, 80er, nicht mehr knapp noch in den 90er Jahren, gab es mal so eine Diskussion, kann man eigentlich mit der Bergpredigt Politik machen? Kann man eigentlich mit der Bergpredigt Politik machen? Du kennst das noch, du hast auch studiert in der Zeit. So, kann man oder kann man nicht? Die einen sagen, das ist viel zu naiv, viel zu idealistisch, das kann ja gar nicht sein. Die anderen sagen, es wurde ja auch noch nie ausprobiert. Die nächsten sagen, es ist ein guter Orientierungspfeiler. Und deswegen möchte ich gerne in dieser Stelle über einen Vers aus der Bergpredigt sprechen, der eben auch die goldene Regel genannt wird. Matthäus 7, der Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen zuerst. Das ist das Gesetz und die Propheten. Alles das, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen zuerst. Fangt an, wartet nicht auf die anderen. Dieses Prinzip. Mein erster Punkt, ich habe drei, das Prinzip von Saat und Ernte. Das Prinzip von Saat und Ernte. Jeder, der verheiratet ist, weiß, dass es Situationen gibt, wo man so wütend ist auf den anderen und so im Recht ist, dass man vollkommen überzeugt ist, dieser Konflikt lässt sich problemlos lösen. Komm gekrochen, entschuldige dich bei mir. Jeder, der diese Situation kennt, weiß aber auch, dass das in der Regel nicht die Lösung ist. Dann lässt sich da irgendwann, vielleicht kommt der andere auch tatsächlich und entschuldigt sich, aber meistens kommt so ein Moment, dass man nach einer Weile auf den Trichter kommt, vielleicht habe ich eine gewisse Mitschuld, vielleicht war das doch nicht nur einer, vielleicht habe ich sogar ein bisschen mehr als eine gewisse Mitschuld, vielleicht muss ich ja nicht gekrochen kommen, aber vielleicht könnte ich mich ja auch entschuldigen. Und wenn man so auf den anderen zugeht und sagt, hey Schatz, tut mir leid, dann war die eigentlich schon auf dem Weg und wollte das Gleiche sagen. Wenn man aber in seinem Sessel sitzt und selbst mitleidig und beleidig vor sich hinfurzt, dann passiert gar nichts. Da ändert sich nichts. Es ist im Kleinen. Nehmen wir das mal im Großen. Ich habe gesagt, die Diskussion um die ganze Bergpredigt, kann man mit der Bergpredigt Politik machen, ja oder nein, die ist entstanden in den 80er Jahren. Und zwar zum großen Teil ging es um die Friedensbewegung und es ging um die Frage, kann es sein, dass wir immer mehr aufrüsten? Kann das funktionieren? Und dann kamen irgendwann die ersten Leute und haben gesagt, nein. Ich will das jetzt nicht politisch und weltökonomisch erklären, aber da kam eben ein Gorbatschow und sagte, nein, wir fangen an abzurüsten. Und das zog Kreise nach unten. Das heißt, das, was ich investiere, wo ich anfange, zieht Kreise. Wo ich aber sage, du zuerst und vorher lege ich noch eine Schippe nach, das schaukelt sich nach oben. Das Prinzip dahinter ist das Prinzip von Saat und Ernte. Wenn ich Wut, Hass, Angst sähe, werde ich sie auch ernten. Dann werde ich sie auch ernten. Ich erlebe das ganz oft, wenn ich in Gemeinden bin und sage, ich setze mich ein für verfolgte Christen. Dann gibt es Leute, die sagen, super. Das sage ich, und zwar in einem größeren Kontext, nämlich im Kontext der Religionsfreiheit. Prima. Und in diesem Kontext der Religionsfreiheit haben auch Muslime die Freiheit, ihre Religion auszuüben. Da ist vorbei mit prima. Und dann kommen Argumente von Leuten, die kommen dann normalerweise nach dem Gottesdienst, ihr könnt dann alle schon mal Schnecken und Snacken, die dann sonst kommen würden und sich beschweren, dass ich wieder was Falsches gesagt habe. Und zwar immer mit dem Argument, ja, die lassen nicht zu, dass wir Kirchen bauen, also werden wir auch nicht zulassen, dass die hier Moscheen bauen. Jesus sagt, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, das tut ihr ihnen zuerst. Das andere ist eine andere Logik. Das Prinzip von Saat und Ernte vergeht nicht, ich verbiete dir so lange, bis du verbietest, sondern das bedeutet, ich erlaube dir etwas, was ich für richtig finde und deswegen werbe ich dafür, dass du das auch zulässt. Martin Luther King, gedenk ja in diesem Jahr, der hat doch nicht auf Gewalt verzichtet, weil er wusste, dass die anderen dadurch automatisch nicht gewalttätig sind. Der wusste, das wird ein langer Weg, ein langer Kampf, das wird Opfer kosten, das hat ihn das eigene Leben gekostet, aber darauf vertraut, wenn wir das Prinzip Gewalt gegen Gewalt aufbauen, es wird sich steigern, es kommt nie zu einem guten Schluss. Es funktioniert nicht. Wir erleben das gerade in zig Ebenen. Donald Trump macht eine Wirtschaftssanktion, Europa macht eine Wirtschaftssanktion. Wozu führt das denn? Guckt euch das in Israel an. Palästinenser schießen Bomben, Israel bombt zurück. Palästinenser machen Selbstmordattentat, Israel bombt noch mehr zurück. Ich bin großer Israel-Freund. Aber das Prinzip von Gewalt und Gegengewalt, das eskaliert immer. Immer. Das Prinzip, was Jesus hier anspricht, ist andersrum. Wirklich andersrum. Beginnt das Gute zu tun und zwar zuerst. Zuerst. In der Bergpredigt hat er dann eine Situation sogar, die es klingt ja schon fast absurd, wenn dich jemand auf die Wange schlägt, dann halt ihm die andere hin. Wenn jemand dein Gewand will, dann gib ihm den Mantel. Wenn jemand will, dass du eine Meile mit ihm gehst, dann geh zwei. Das stellt alles auf den Kopf, das ist ein anderes Prinzip, das ist nicht das Prinzip Vergeltung, sondern es ist das Prinzip, ich sehe etwas, sähe etwas im Wissen, dass das vielleicht noch gar nicht da ist und dass du vielleicht gar nicht dazu in der Lage bist. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, sagt Jesus, dann seid ihr nicht besser als die Pharisäer. Und wenn ihr nicht anfangt, eure Feinde zu lieben, Kein bisschen besser. Ich habe zur Vorbereitung für diese Predigt die Bergpredigt nochmal gelesen und nochmal gelesen. Wenn man die mal so am Stück liest oder sich anhört, die ist voll von einer Botschaft, die sagt, Leute, tut was und beginnt. Ihr müsst beginnen, das macht den Unterschied. Und zwar nicht mit Hetze auf der Straße, wie jetzt gerade in Chemnitz, und auch nicht mit Hetze gegen Hetze, sondern mit Liebe, mit Frieden, mit, ich gucke da gleich nochmal hin, was das genau bedeutet. Aber es ist Veränderung nur möglich, wenn jemand anfängt. Wenn jemand anfängt. Das ist nicht unser natürliches Prinzip. Unser natürliches Prinzip ist, ich habe das Recht, beleidigt zu sein, ich habe das Recht, mich als Opfer zu fühlen, und wer sagt, er wird diskriminiert, der ist in diesem Staat ohnehin gleich schon mal bevorteilt und so weiter. Wir denken da anders. Jesus sagt, fangt an. Verhaltet euch nicht wie Opfer, sondern fangt an zu säen. Bringt was ein. Macht das aktiv. Nochmal übertragen auf die Politik. Ich kenne ganz viele Christen, die sagen, ach, Politik, ja, denen kannst du nicht mehr vertrauen und was machen die noch? Und nicht nur jetzt aus der AfD-Richtung, die alle sagen, Altparteien und Lügenpresse und so, sondern ganz viele Leute sind enttäuscht und ach, wo sind noch die christlichen Werte? Das, was wir da tun, wenn wir so denken und wenn wir so reden, ist, wir delegieren die Verantwortung an die anderen und geben uns das Recht, uns darüber zu beschweren. Anstatt zu sagen, wenn Politik mir nicht christlich genug ist, dann muss ich für sie beten, dann muss ich anfangen, in eine Partei einzutreten, dann muss ich Verantwortung übernehmen. Jesus sagt, was ihr wollt, dass die Leute euch tun, das tut ihr ihnen zuerst. Und wenn ich es den anderen überlasse, dann darf ich mich nicht darüber beschweren, dass die das nach ihren Maßstäben tun. Also das Prinzip, von dem Jesus spricht, Saat und Ernte und anfangen. Nicht delegieren, sondern selber beginnen. Der zweite Punkt, das erste war das Prinzip, in Klammern von Saat und Ernte. Der zweite Punkt, das Programm. Das Programm. Was sollen wir denn nun eigentlich tun? Was sollen wir tun? Und ich möchte euch, es gibt viele Texte in der Bibel, die man nehmen möchte, ich möchte euch mal die Einleitungsworte in die Bergpredigt nochmal vorlesen. Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf und lehrte sie und sprach, selig sind die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie sollen das Erdreich besitzen. Selig sind die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und allerlei Böses gegen euch reden und dabei lügen. Seid fröhlich und jubelt, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Wenn man das mal durchgeht, Stück für Stück, jede einzelne dieser Seligpreisungen, ist erstaunlich, was da an Programmen drinsteckt. Beginnt mit dem, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Was mit geistlich arm sind gemeint ist, wird immer hin und her überlegt und habt ihr wahrscheinlich auch schon Auslegungen zugehört. Im Lukas-Evangelium steht tatsächlich auch nur arm in der Feldrede. Selig sind die Armen, also der Auftrag, sich um die Armen zu kümmern. Aber ich möchte jetzt mal mit geistlich arm mal Folgendes sagen. Selig sind die, die zugeben, dass sie nicht alles wissen. Ein ganz wichtiger Vers für die Politik steht in Jeremia 29, Vers 7. Da heißt es, suchet der Stadt Bestes. Suchet. Sucht. Und geistlich arm in dem Sinne ist, ich mache mich mal auf die Suche, ich mache mich mal auf die Frage, liebe Brüder, liebe Schwestern, wie seht ihr das denn in eurer Gemeinde? Wie lest ihr denn die Bibel? Wie versteht ihr denn das? Wie ist denn das? Ein Riesenschatz in meinem Dienst jetzt ist nicht nur, dass ich predigen und verkündigen darf, sondern dass ich in vielen Gemeinden unterwegs bin und fragen kann. Das liegt euch auf dem Herzen. Ich mache viele Seminare Und es ist ganz spannend, das, was ich am meisten höre, zum Beispiel, was den Christen gerade als Thema auf dem Herzen liegt, ist die ganze Frage Pflegeversicherung. Die meisten Seminare, die ich gemacht habe, kam das als eins der ersten, Pflegeversicherung. Zwar im Sinne von, meine Eltern werden langsam alt, wie soll ich damit umgehen? Und ich weiß nicht, wie das weitergehen kann. Oder jemand ist Krankenschwester und weiß nicht, wie es geht. Ich habe total viele Hebammen getroffen, die gesagt haben, ein Riesenproblem mit unserer Krankenversicherung. Wir wissen nicht, oder Rechtsschutzversicherung. Wir wissen nicht, wie wir das machen sollen. Wir haben manchmal das Gefühl, die Themen sind gerade nur noch Flucht und Christenverfolgung. Nee, da brodelt ganz viel anderes. Und suchen wir mit nach Lösungen? Ist das mit unser Herz? Ein Freund von mir hat gesagt, es ist ja schön, dass ihr als Allianz für den Lebensschutz seid und nicht wollt, dass Kinder abgetrieben werden. Aber in meiner Stadt kann dann sich das dritte Kind nicht mehr leisten, weil die Wohnung ist zu klein und eine andere kannst du dir entweder gar nicht, kannst sie nicht bezahlen, aber du kriegst sie auch gar nicht erst. Warum äußert ihr euch dann eigentlich gar nicht zum Thema Wohnungsnot, wenn ihr wollt, dass die Kinder geboren werden? Weil das hat unmittelbar was miteinander zu tun. Und dann stehst du plötzlich da und merkst tatsächlich, Gottes Programm hat was damit zu tun, dass man nochmal nachfragt, dass man nicht schwarz-weiß denkt, sondern dass man sieht, wo sind die Lösungsansätze, was ist dabei? Und wenn ich das tun darf, sozusagen in meinem Auftrag in Berlin als Beauftragter, dann ist eine Frage auch, dass ich die Leute treffe und frage, konkret frage, was ist denn Ihr Anliegen, was denken Sie denn? Was halten Sie denn für die Lösung? Und meistens kommt man dann zu dem Schluss, nicht eine Partei hat recht, sondern das ist ein Konglomerat von verschiedenen, von unterschiedlichen. Und unser Programm als Christen muss doch sein, zu fragen, zu gucken. Ich war mal vor Jahren in Köln, da gab es ein Schaufenster und in diesem Schaufenster, eine christliche Organisation, und in diesem Schaufenster stand, Jesus ist die Antwort. Dann hat jemand ein Graffiti drüber gesprayt und hat geschrieben, und was ist die Frage? Selig sind, die geistlich arm sind, heißt zu sagen, mein Programm mit Jesus ist, ich mache mich mit auf den Weg. Ich guck mal, wo stehen Menschen eigentlich? Was ist eigentlich die Not? Was ist los? Was brauchen die? Und ich weiß, dass ich nicht immer für alles eine Antwort habe, aber ich weiß, dass ich mit Jesus mich auf die Suche machen kann. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Unsere Zeit hinein, auch so eine Sache, hat man manchmal das Gefühl, wie viel Leid lassen wir an uns ran? Also einer meiner besten Freunde, mein ehemaliger Chef, Frank Heinrich, ist direkt gewählter Abgeordneter aus Chemnitz. Und ihr habt das ja mitgekriegt, was da in Chemnitz gerade passiert ist. Und das Verrückte ist, man hat fast gar nicht mitgekriegt, wer ist da eigentlich umgebracht worden? Hat der Familie? Hat der Kinder? Um wen trauern wir da eigentlich? Worum geht es eigentlich? Und auch die Täter, was war mit denen? Aus welcher Situation kommen die? Ja, Polizeibericht, Akte, das war dann alles. Aber was wissen wir denn tatsächlich? Was wissen wir über das Leid dieser Situation? Wie viel wurde da getrauert? Sofort geht die eine Demo los, sofort weiß der andere das nächste. Wir sind froh, wenn was passiert und dann kann man das unglaublich schön politisch instrumentalisieren. Aber einfach mal Leid tragen, Leid aushalten. Ich habe Kollegen getroffen, die gesagt haben, was ihnen am schwersten fällt im Beruf als Pastor, ist Menschen zu besuchen, die trauern. Das kann ich einerseits verstehen, auf der anderen Seite ist das Leichteste, was man machen kann. Weil du brauchst nie so wenig zu sagen wie dann. Kannst du als Pastor halt nicht mal die Klappe halten. Alles, was du musst, ist hingehen, aushalten, da sein, abwarten. Und hier sagt Jesus nochmal, ein Programm ist, selig sind die Leidtragenden, sie sollen getröstet. Wo sind denn wirklich die Leidtragenden der Gesellschaft? Und auch von der Sache her mal zu denken, wo sind die Leidtragenden? Was sind die Menschen, die im Moment wirklich leiden? Ich habe in meinem Büro seit kurzem ein Bild, das ist ungefähr so groß, und zwar ist es eine Ikone. Die hat mir eine Freundin gemalt und ich habe die Ikone in einem Kloster in Russland, nicht in einem Kloster, in einer orthodoxen Kirche in Russland gesehen. Die hat einen Pfarrer, die war völlig nieder und der war zu Sowjetzeiten war der Dissident und so. Und weil sie ihn nicht rausschmeißen konnten, haben sie ihn dann in eine Kirche verbannt sozusagen, die völlig kaputt war. Und dann kam die Wende und er hat mit Hilfe von Europäern und Amerikanern und so diese ganze Kirche wieder aufgebaut und hatte kein Geld, teure alte Ikonen zu kaufen, also hat er sich selber welche malen lassen. Das macht man eigentlich gar nicht, aber der hat es gemacht. Und auf einer dieser Ikonen, und die habe ich mir sozusagen fotografiert und mir hat es eine Freundin nachgemalt, sieht man Jesus mit dem goldenen Heiligenschein. Was bedeutet, es ist der himmlische Jesus, also nicht der irdische, sondern der himmlische. Und der Jesus hält sein Gesicht so, sieht wirklich traurig aus und in der anderen Hand hält er ein Embryo. Und ich habe den Priester da gefragt, habe gesagt, sag mal, was bedeutet denn diese Ikone? Ist der Jesus weint jetzt um das Baby, um das abgetriebene Baby? Also man sieht, dass es ein Embryo ist. Und der Priester, Father Georgi, sagt, nein. Warum sollte er um den Embryo weinen? Den hält er doch in seiner Hand. Der ist doch bei ihm. Er weint um die Mutter. Er weint um die Mutter, weil die trägt das Leid. Die Schuld, die Verzweiflung, auf jeden Fall muss die das jetzt tragen. Und sehr häufig alleingelassen von Familie, alleingelassen häufig von dem Erzeuger des Kindes, der nicht Vater des Kindes sein wollte. Jesus sagt, selig sind die Leiden. Sind wir da bei diesen Menschen? Meine Frage an uns Evangelikale. Nehmen die Menschen in Not, die 12, 13, 14, 15 sind und schwanger sind, und als Alternative wahr, dass wir mit ihnen leiden? Oder eher als diejenigen, die sind so stark gegen Abtreibung, die machen den Marsch für das Leben, den ich auch gut finde, wo ich auch hingehen werde, aber die machen nur das oder sehen die auch unsere Not? Ich könnte viele andere Beispiele nehmen. Ein politisches Programm von Jesus orientiert sich daran zu sagen, wo sind denn wirklich die Leiden? Wer ist das in unserer Gesellschaft? Und wenn wir alle zu Leidenden machen und wenn wir von allen von Not reden, wenn wir sagen, wir haben so und so viele Leute, die in der Armutsgrenze leben und damit meinen, weil sie weniger als 60% des Durchschnittseinkommens haben, dann werden wir dem eigentlichen Problem überhaupt nicht gerecht, die wirklich in Not sind. Ja, wenn ich 60% des Durchschnittseinkommens nehme, arm sind, wenn ich ein Dorf habe mit 10 Einwohnern, in dem 9 Millionäre leben, dann ist das Durchschnittseinkommen bei 60% liegt bei 500.000. Jeder, der nur 499.000 Euro verdient, ist arm in diesem Dorf. Das geht nicht, das ist Unsinn. Aber es gibt in unserer Gesellschaft Leute, die wirklich arm sind, die wirklich in Not sind und nicht immer nur materiell. Und das ist die Frage von Jesus ist immer wieder, wo sind die, die Leid tragen? Es kann so unterschiedlich sein. Wenn ich hier höre, dass jetzt hier eine Tagespflege entsteht, toll. Und Gott hat ja meistens für die eine Gemeinde etwas auf dem Herzen, für eine andere Gemeinde was anderes, manchmal für eine ganze Allianz. Aber wo sind Menschen in Not und was heißt das? Was bedeutet das? Auch politisch. Selig sind die Sanftmütigen, das überspringe ich mal. Selig sind die, da hungert und dürstet nach Gerechtigkeit. Das ist auch so eine Sache, die ich total wichtig finde für das Programm sozusagen, ein geistliches Programm von Jesus. Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Ganz, ganz, ganz oft neigen wir dazu, Gerechtigkeit immer dann zu wollen, wenn wir selber benachteiligt sind. Dann sprechen wir von Gerechtigkeit. Aber Gerechtigkeit für die anderen? Meine große Tochter, die war mir da immer ein Vorbild, die hat mich auch häufig im Laufe unseres Miteinander-Großwerdens, sie groß, ich dick, unseres Miteinander auf dem Weg sein, immer wieder gesagt, Papa, das ist aber ungerecht. Und Papa, es ist manchmal echt hart, wenn man Kinder hat. Ja, weil man permanent in den Spiegel guckt. Aber gut so, gut so. Jetzt studiert sie auch noch Jura, das passt natürlich. Die ist stockekonservativ, viel konservativer als ich. Also für die wäre zum Beispiel Homosexualität, ist völlig klar, das geht nicht. Von der Bibel her, zwei Männer können nicht heiraten, zwei Frauen nicht. Ich würde da schon erstmal drüber nachdenken. Okay, aber sie ist da sehr konservativ. Und da war sie Schülersprecherin bei sich am Gymnasium und einer aus ihrer Klasse hatte ein Coming-out und wurde von allen ziemlich verarscht. was hat sie gemacht? Hat eine Schülerversammlung einberufen und hat gesagt, so Leute, ihr redet immer von Toleranz und ich weiß nicht was und so und jetzt ist, haben wir hier einen, der braucht eure Toleranz und ihr verarscht den, das geht gar nicht. Ja, jetzt fangen wir mal an, gehen mit ihm so um, wie er das verdient, nämlich einfach schlicht und greifend ganz normal. Sie ist die einzige Christin da gewesen, wahrscheinlich sogar die einzige, die ethisch davon überzeugt ist, dass das, was er da macht, eigentlich gar nicht das ist, was er machen sollte. Aber das höhere Gut war die Frage, es ist ungerecht, ihn anders zu behandeln. Ihr könnt mir folgen? Also selbst obwohl sie da eine Werteüberzeugung hat, war die Sache, das ist aber ungerecht. Und dieses Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, Menschen wirklich gerecht zu werden in ihrer Lebenssituation, das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist auch eine ganz wichtige Aufgabe von Politik. Und zwar Politik im Sinne von nicht Gleichheit, sondern Gerechtigkeit, Angemessenheit. Was passt für Menschen? Was ist da dran? Wenn wir alle Menschen, alle behinderten Menschen in die gleiche Grundschulklasse inkludieren wollen, dann ist das ungerecht. Und zwar für die Kinder, die dann nichts mehr lernen können, weil sie eigentlich lernen könnten. Und auch für die Menschen, die einen besonderen Förderbedarf haben und denen jetzt der in diesem Umstand nicht mehr gerecht werden kann. Gerechtigkeit ist nicht Gleichheit. Gerechtigkeit bedeutet Angemessenheit. Was ist das Richtige? Was ist das, was dran ist? Wo passiert das? Wo geht das? Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, das zu sagen, ich möchte eine Gesellschaft mitgestalten, in der Menschen gleiche Chancen haben, in der Menschen drankommen können, in der Menschen das erleben können, was für sie passt. Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit ist so ein tiefer christlicher Wert. Und Menschen, die in die Politik gehen, müssen eigentlich genau das wissen. Und genau darauf ansprechbar sein, zu sagen, worum geht es denn? Man nennt das Partizipation in unserer Zeit. Aber es ist eigentlich nichts anderes als die Frage nach Gerechtigkeit. Habe ich meinen Teil? Habe ich eine Möglichkeit? Habe ich eine Chance? Und das ist etwas zutiefst Geistliches, Menschen eine Chance zu geben. Menschen zu sehen, egal wo sie stehen. Einen von den Versen aus der Bergpredigt möchte ich noch aufnehmen. Nämlich, selig sind die Friedenstiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die Friedenstiften. Auch das ist so ein leitendes Prinzip, Frieden stiften. Luther hat übersetzt, selig sind die Friedfertigen. Und diese Übersetzung hat, auf Englisch würde man sagen, made a damage in Christianity. Also hat ein bisschen Schaden verursacht, nämlich dieses Bewusstsein dafür, wenn ich nur friedfertig bin, wenn ich nur Frieden halte, wenn ich nur anständig bin, wenn ich nur alles gut mache und meine Steuern zahle und so, dann ist ja alles gut. Aber Frieden stiften ist was anderes, was Aktives. Frieden stiften heißt zu sagen, ich gehe dahin, wo Leute sich streiten. Ich gehe dahin, wo Unfrieden herrscht. Ich gehe dahin, wo der Frieden noch nicht ist. Ich gehe dahin, wo es den Frieden braucht. Was heißt das? Was ist das? Und eine ganz große Frage in der Politik ist immer wieder die Frage nach, wie stiften wir denn Frieden? Wie tun wir das denn? Wir alle sind dankbar, dass die Alliierten hier Frieden gestiftet haben in Deutschland. Alle dankbar, dass die Nazis irgendwann weg waren. Wie haben sie das gemacht? Mit Panzern? Bomben? Fallschirmen? Kann man so Frieden stiften? Meistens geht es schief. Guckt euch den Iran an, guckt euch den Irak an, guckt euch Syrien an, guckt euch Libyen an, da geht's, ist alles schiefgegangen. In Ruanda hätte man sich's gewünscht, dass jemand früher eingreift. In Jugoslawien wurde eingegriffen, sogar unter Rot-Grün. Und zum Glück wurde was befriedet. Frieden stiften heißt für Politiker, Verantwortung zu nehmen für ein großes Ganzes und zu wissen, boah, möglicherweise musst du sogar dafür stimmen, eine Waffe irgendwo hinzuliefern. Das ist heftig. Ich habe mit einigen Christen im Bundestag geredet. Das zerreißt dich fast in deinem Gewissen. Wenn du weißt, eigentlich ist es falsch. Aber zu gucken ist noch falscher. Frieden stiften ist hammerhart. Im Kleinen runtergebrochen, Alltag. Kommt die Kleine aus der Grundschule und erzählt, dass ihre Freundin blaue Flecken hat. Wir kennen den Vater, wissen, dass er trinkt. Also, wie stiftest du jetzt Frieden? Jugendamt informieren? Mit der Familie reden, die alles verleugnet und das Mädchen nur noch mehr schlägt? Oder eigentlich zu sagen, komm, ich bete dafür, weil ich weiß, wenn sie auseinanderreißen, wird es auch nicht besser. Wie stiftest du da Frieden? Wie viel Unfrieden stiftest du, wenn du etwas behauptest, aber nicht beweisen kannst? Hammerharte Fragen, ganz klein und ganz groß. Frieden stiften ist so ein geniales Prinzip, aber braucht immer wieder Leute, die zugeben, ich bin da geistlich arm. Ich suche, ich frage, ich überlege. Und Politiker brauchen Menschen, die für sie beten, weil das wirklich schwer ist. Und nicht, die sie dann auch nicht verurteilen, weil es schwer ist, die richtige Entscheidung zu treffen. Es ist schwer. Erstens war das Prinzip von Saat und Ernte. Zweitens das Programm, an dem wir uns orientieren können. Ich habe jetzt die Seligpreisung genommen. Ein ganz, ganz spannender Text, auch gerade für unsere Zeit, ist noch Matthäus 25, das Gleichnis vom großen Weltgericht, wo die Rede davon ist, dass Jesus sagt, ich war arm, ich war hungrig, ich war im Gefängnis, ich war krank, ich war ein Fremder. Ihr habt euch um mich gekümmert und deswegen seid willkommen im Reich Gottes. Oder ihr habt es nicht getan. Das ist in unsere Zeit hinein nochmal ganz spannend, da er ausdrücklich auch sagt, ich war ein Fremder. Was heißt das? Wie geht das? Spannende Fragen. Der dritte Punkt, der Möglichmacher. Das Prinzip, das Programm und der Möglichmacher. Das Geniale an Jesus ist, dass er nichts fordert, was er nicht vorher tut. Im Grunde könnte man sagen, ich möchte, dass ihr tun sollt, was ich möchte, dass ihr tun sollt, das tue ich euch zuerst. Was ich möchte, dass ihr tun sollt, das tue ich euch zuerst. Der umstrittene Theologe Rudolf Bultmann hat mal gesagt, in der Bergpredigt gibt es ein Indikativ-Imperativ-Schema. Das bedeutet, bevor Jesus etwas fordert, stellt er es erstmal her. Eine Grundform, ein Indikativ. Also Jesus sagt nicht, geh hin und stifte Frieden, sondern Jesus sagt, meinen Frieden schenke ich euch. Meinen Frieden schenke ich euch. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt nicht, stellt euch dem Leid, sondern er hat am Kreuz gelitten, körperlich, ist verblutet, aber auch seelisch. Was bedeutet das, in diesem Moment zu kommen, wo der Sohn Gottes am Kreuz sagen muss, mein Gott, du hast mich verlassen. Und ist dann auferstanden und hat uns vorgemacht, dass das Leid nicht das letzte Wort hat. Dass da noch was kommt, dass es da eine Hoffnung gibt. Er hat damit begonnen. Wenn Jesus zu uns sagt, seid gerecht, dann wird jeder von uns, der ihn mal erlebt hat, der was mit ihm eine Erfahrung gemacht hat, merken, dass seine Gerechtigkeit ist so ganz individuell, so unterschiedlich. Das sind so unterschiedliche Wege. Wenn ich nur mich und meine Frau nehme, ich komme aus einem total kaputten Elternhaus, suchtkrank gewesen und Jesus hat mich aus Gnade gerettet. In seiner Gerechtigkeit was hergestellt. Meine Frau, die sagt immer, sie ist mit dem Kinderwagen in die Gemeinde gegangen, da unterschlägt sie glatt 9 Monate. Die war immer irgendwie fromm. Und da ist ganz viel Tolles gewesen, aber auch manches Schwierige, mancher Druck, den sie sich anders gewünscht hätte. Mir fällt es leichter, Gnade zu verstehen als ihr. Aber das waren Wege. Und Gott hat da ganz persönliche Wege, die er mitgeht. Und hat einen ganz persönlichen Weg gewählt, zu sagen, ich gehe ans Kreuz für dich, ganz persönlich. Und bevor ich dich sende, Frieden zu schicken, möchte ich Frieden in dein Herz geben. Ich möchte nicht, dass du auf der Welt für Gerechtigkeit dich einsetzt, weil du die Menschen hasst, sondern weil du sie liebst. Ich möchte, dass du dich für Frieden einsetzt, weil du möchtest, dass es Menschen gut geht und nicht, weil du parteiisch bist. Jesus macht das möglich und auf eine Weise möglich, die ich sonst noch nirgends gefunden habe. Jesus macht Dinge möglich. In uns und auch in Gesellschaften. Beispiele dafür: Martin Luther King als Christ, Jesus-Nachfolger. Und vor kurzem hatten wir in den USA noch einen schwarzen Präsidenten. Das wäre niemals möglich gewesen, wenn nicht einer damit begonnen hätte. Ein anderes Beispiel dafür, ein Möglichmacher. Da treffen sich in Polen ein paar Leute und sagen, wir gründen eine Gewerkschaft. Und zwar eine unabhängige vom Staat, vom Sozialismus, vom Kommunismus. Und wir nennen die Solidarność. Aber ob wir das schaffen? Und dann treffen sie einen Priester, Kardinal, Karol Wojtyla hieß der zu der Zeit, später hieß er dann mal Papst Johannes Paul II. Und der sagt denen, hab keine Angst. Als der Engel zu Maria gekommen ist, hat er eine ganz klare Botschaft und die hieß, fürchte dich nicht. Und immer wieder, wenn die Engel kommen, sagen sie, fürchtet euch nicht. Bleibt dran. Aus dieser Begegnung ist dann Lech Walesa gestärkt hervorgegangen und hat später gesagt, dass das alles passiert ist, hatte mit dieser Begegnung mit dem einen Christen zu tun, der ihnen gesagt hat, fürchtet euch nicht. Heute lebe ich in Gera, in Thüringen. Wir haben ein Deutschland. Es ist ein Riesengrund, dankbar zu sein, weil da einer war, der gesagt hat, fürchtet euch nicht. Wer Jesus beim Wort nimmt und Dinge umsetzt, kann Dinge in dieser Gesellschaft bewegen. Jesus ist der Möglichmacher. Lass mich das nochmal zusammenfassen. Was ist christliche Politik? Darüber kann man in den Positionen trefflich streiten. Und es kann auch keine Partei geben, die das für sich vollkommen in Anspruch nehmen kann. Aber christliche Politik ist eine Politik, die verstanden hat, ich bin nicht das Opfer, sondern ich bin der, der beginnt. Christliche Politik beginnt damit, dass wir verstanden haben, wir sind gefragt, etwas zu tun. Christliche Politik macht einen Anfang und resigniert nicht. Christliche Politik kennt die Inhalte. Sie informiert sich. Jesus, was hast du eigentlich auf dem Herzen? Und wenn ich das, was Jesus über Fremde sagt, lese in dieser Bibel, dann kann ich bestimmte Positionen nicht übertreiben. Oder ich nehme ihn nicht beim Wort. Da gibt es keine zwei Meinungen. Christliche Politik kennt die Inhalte. Und drittens, christliche Politik folgt Jesus nach, weil er der Möglichmacher ist. Und Politik im Großen, aber auch im Kleinen, im Alltäglichen, auf der persönlichen Ebene, auf der Gemeindeebene. Jesus macht möglich. Amen.